Hallo ihr Lieben, heute habe ich den Robin Kaiser hier bei mir. Und ja, kurz zu ihm, er ist Psychologe, Autor, NLP-Coach, also macht YouTube-Videos, du gibst Einzelberatungen, leitest eine Meditationsgruppe, arbeitest auch mit Körpertherapie, so sehr, sehr viel auf jeden Fall. Hast du da noch was hinzuzufügen?
Ich glaube gerade nicht. Also meine Hauptberufung sehe ich tatsächlich auch im Schreiben. Also im ja, Schreiben und Seminare geben. Das ist so meine Hauptberufung. Und leider ist es zurzeit so, dass ich andere Sachen nicht so stark im Fokus nehmen kann, weil einfach die Anfrage so groß ist.
Schön. Ja, dann würde ich gleich zu der ersten Frage kommen. Es ist ja ein Essstörungskongress. Was ist denn das Erste, was dir einfach dazu einfällt, jetzt zum Thema Essstörungen? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Also das Erste, was mir einfällt, und das kommt vielleicht tatsächlich auch aus meiner psychologischen Ausbildung, Bindungsthematiken, also gestörte Bindungsthematiken, ne, also dass das Essen als Kompensation für etwas verwendet wird, was eigentlich im emotionalen Bindungsbereich liegt. Und ja, das. Ich fühle mich tatsächlich, gerade wenn es terminologiert wird in Essstörungen, fühle ich mich sehr an meine Studiumszeit zurückerinnert, wo ich alles auswendig lernen musste, die ganze ICD-10-Klassifikation, was welche Symptomlage wie beinhaltet und wie man das, und das ist eigentlich was, was ich versuche gerade auch zu überwinden mit meinen eher sage ich würde, holistischen Ansätzen. Genau, und deswegen ist das so ein bisschen, ja, ich verwende sehr ungerne den Begriff der Störung, weil es letztlich alles Symptomlagen sind, die uns irgendwie mehr zu uns selbst und in die Verbundenheit führen können, wenn wir richtig verstehen, was dahinter liegt.
Ja, dann gleich zu dem tieferen Hintergrund. Also, was ist denn die spirituelle Sicht jetzt bei so einer Essstörung oder allgemein einfach zu Lebensmittel, Suchtmittel, weil es ist ja auch einfach eine Sucht irgendwo. Genau, was
Ja.
ist denn da so diese spirituelle Sicht?
Also erstmal, dass alles belebt ist und dass wir eigentlich den Wunsch haben nach bestimmten Bewusstseinszuständen. Also den Wunsch nach Zuständen, wo wir uns mit anderen verbunden fühlen. Und wir haben halt verlernt, wie wir diese Bewusstseinszustände in uns herstellen. Und deswegen suchen wir uns auf der physischen Ebene Kompensationsmechanismen, über die wir zum Beispiel durch Essen in das innere Erfüllen reinkommen. Also wir wollen innere Erfüllung und das versuchen wir herzustellen über äußere Nahrung. Aber der Wunsch dahinter ist eigentlich, dass wir diesen Bewusstseinszustand von Erfüllung leben. So. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Mittel, zu diesem Zustand der Erfüllung zu kommen. Essen ist eine Sache. Und nach meinem Gefühl findet da immer eine Ebenenverwechslung statt. Ja, dass man nicht klar hat, dass es eigentlich um innere Geisteszustände geht und da immer wieder ins Außen greift, um irgendwas, was scheinbar im Defizit ist, wieder auszugleichen. Ne, es ist ja gerade bei Essstörungen ist ja ganz massiv verzerrtes Körperbild eigentlich Grundlage dessen. Und da wieder in Kontakt mit dem Körper zu kommen, seinen Körper wirklich als so zu sehen, wie er ist, ohne dieses, also es nennt sich ja auch Körperschemastörung, das heißt, dass man ein Schema, ein Bild vom eigenen Körper hat, was nicht dem, ne, also offensichtlichen Körper entspricht. So. Und man kann wunderbar arbeiten innerpsychisch mit dem, was hast du eigentlich für ein Körperbild? Und wie kannst du deinem eigenen Bild des Körpers entsprechen? Wie kannst du das so verändern, dass du nicht mehr Ideale an den Körper anlegst, die er gar nicht erfüllen kann, zum Beispiel, oder die völlig ja, von der Realität eigentlich abweichen? Also es geht viel um klare Wahrnehmung und Körperzentrierung.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch bestätigen von mir selber.
Ja.
Sagst ja auch in einem Video, dass wenn man ein Suchtmittel konsumiert, sagen wir, es ist jetzt eben das Essen, dass man ja einen Vertrag eingeht mit diesem Wesen, was das belebt. Und dass dieses Wesen dann einem genau das Gefühl gibt, was man eigentlich sucht. Also wenn dieses, ja, wenn dieser Apfel oder die Schokolade oder was auch immer jetzt das Gefühl von Glück in mir bereitet und ich bin auf der Suche nach Glück in mir, dass es mir genau das gibt. Kannst du darauf noch ein bisschen weiter oder genauer eingehen mit diesen Wesenheiten, was für Verträge man erschließt?
Du hast ja relativ harmlose Beispiele gerade genannt mit dem Apfel und der Schokolade. Und es gibt auch andere Stoffe, wo einfach die Abhängigkeit dadurch wirklich viel größer ist. Ne? Erstmal vielleicht der erste Schritt wäre wichtig, überhaupt mitzukriegen, okay, alles ist belebt. Ne? Jedes Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen, ist irgendwie natürlich gewachsen und hat in seiner Form auch ein Bewusstsein. Ne? Jeder Apfel weiß, von welchem Baum er ist und ist intelligent in sich einfach aufgebaut. So, also das Bewusstsein, so wie wir es fassen, ne, wo wir das nur dem Menschen zuschreiben, aber nicht der Natur oder ne, das kann man so nicht aufrechterhalten, wenn man sich wirklich öffnet und sich mit den Dingen verbindet. Und ich habe einfach mitgekriegt, dass der Nahrungsmittelbereich, es gibt so viele Tipps und Hinweise, diese oder jene Diät, aber die wenigsten gehen auf diese geistige Komponente ein, dass es wirklich um lebendige Wesen geht, die man in sich aufnimmt. Also das heißt, wenn ich einen Apfel essen, bleiben wir mal bei dem Beispiel einfach, dann nehme ich das Bewusstsein des Apfels auf. Das ist was ganz Intimes letztlich. Und das Bewusstsein des Apfels hat ganz bestimmte Informationen für mich. Und an den Informationen, bereichert sich mein Körper. Mein Körper lernt, diese Informationen umzusetzen und die als Energie im Körper zirkulieren zu lassen, umzusetzen. Und die meisten Stoffe, ich möchte sie gar nicht Nahrungsmittel nennen, das meiste, was wir zu uns nehmen, nährt uns halt nicht mehr, weil es so herangezüchtet worden ist, dass da die Lebendigkeit fehlt. Alles, was natürlich herangewachsen ist, besitzt eine gewisse Grundenergie. Aber die Sachen, die künstlich hergestellt worden sind, die besitzen sozusagen keinen natürlichen Spirit, sondern da wurde künstlich ein Spirit reingelegt, möchte ich sagen. So, es gibt auch bestimmte Marken, die das sehr bewusst machen, dass sie tatsächlich mit geistig-künstlichen Wesen arbeiten, die sie in den Stoff inkarnieren lassen, um ein Suchtverhältnis aufzubauen. Also am klarsten sieht man das vielleicht bei bestimmten großen Zigarettenmarken, die ein ganz bestimmtes Produktmarketing haben und der Stoff, das Wesen, das astrale Wesen, was in dieser Zigarettenmarke drin ist, vermittelt genau diese Empfindung dann. Also wenn eine Zigarettenmarke für Freiheit steht zum Beispiel, dann versucht man auch über die physische Ebene hinaus, das, was man in den Tabak reintut, darauf zu programmieren, dass der es konsumiert, das Gefühl von Freiheit bekommt. Und dadurch finden einfach über die Zeit, wenn man immer wieder die gleichen Wege geht, also Sucht, eigentlich ist unser ganzes Leben suchthaft. Alles, was wir hier erfahren, also die größte Sucht ist eigentlich die der Sinnesempfindung, dass wir süchtig nach Sinnesreiz sind. Und dieser Sinnesreiz zieht oder diese Sucht zieht uns immer wieder hier in die Inkarnation rein. Es führt vielleicht ein bisschen zu weit für den einen oder anderen, aber das ist eigentlich vielleicht nochmal, um mitzubekommen, dass Sucht viel größer ist als einfach nur auf einen Stoff gebundene Sache. Wir sind süchtig nach Empfindung und dadurch, dass wir in so einer schnellen, lauten, bunten Welt leben, braucht es auch immer stärkere Reize, damit wir sozusagen befriedigt sind. Und da spiralisiert sich das Bewusstsein einfach, ne, in diese Welt, in die äußere Form, veräußerlicht sich, und dann sind wir halt nicht mehr bei uns selbst, wenn wir uns so sehr in die Welt rausziehen lassen über unsere Sucht. Und wer da so sehr in Suchtthematiken hängen, und ich würde sagen, jeder hat seine Art von Sucht, dann hängt da immer eine Suche mit da dazu. Also Sucht ist immer, ich bin auf der Suche nach etwas. Und da kann man sich fragen, okay, wonach suchst du denn, ne, in dieser oder jenen Sucht? Ne, was suchst du in dem Stoff oder in jenem Nahrungsmittel? Was für einen Bewusstseinszustand koppelst du mit Schokolade essen zum Beispiel? Ja, glücklich sein oder so. Ne? Ja, das sind so Punkte, die da wichtig sind, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, warum sich bestimmte Muster so eingeprägt haben.
Danke, auf jeden Fall. Es ist ja auch diese Suche einfach nach sich selber, würde ich auch immer sagen, also nach seinem wahren Kern, woher kommen wir eigentlich? Und es ist auch immer ja diese Suche gewesen, für mich zumindest. Weil du jetzt gemeint hast, so die Lebensmittel und allgemein jetzt auch Tabak und was auch immer, sind ja irgendwie mit einem Spirit besetzt. Und dass ja eigentlich die meisten Sachen, wenn wir jetzt im Supermarkt sind, ja eigentlich nicht wirklich lebendig sind, was wir da zu uns nehmen. Was würdest du denn sagen, von was sollten wir uns denn ernähren? Also, weil nicht jeder kann seine eigene Nahrung anbauen, das ist nicht für alle möglich, wenn die jetzt in der Stadt wohnen oder ja viel zu tun haben. Was würdest du denn da jemandem empfehlen, dass man, ja, wenn man im Supermarkt ist, was man da am besten kaufen sollte?
Ja, ich würde da auch da gar nicht so sehr nach außen gehen, sondern die Körperkommunikation fördern. Also wirklich immer den Körper fragen, was er gerade will. Und so klares Körpergefühl zu bekommen, dass aus dem Körper heraus sofort dieses, okay, der Körper will gerade das und das als Nahrung haben. So, das sind einfach, also du kannst keine Diät verschreiben. Also das sind Sachen, die wirklich individuell flexibel gestaltet werden müssen. Na, und da, also es steht und fällt mit dem Körperbewusstsein und der Klarheit aus dem Körper, bestimmte Impulse zu bekommen. Also je klarer man das deuten kann, also bei mir ist zum Beispiel, ich habe manchmal aus dem Nichts habe ich riesigen Hieper auf Ananas. So, und ich weiß, da sind Enzyme drin, die mein Körper jetzt gerade braucht. Es gibt so ein paar Nahrungsmittel, ich weiß, der Körper fühlt sich so und so an, und das ist dann der Wunsch nach dem oder das. Und nachdem ich dann eine Ananas gegessen habe, ist es dann auch wieder weg.
Ja, da gibt es ja ganz viele Menschen, die haben, also jetzt bei einer Essstörung, die haben ja gar kein Körperbewusstsein. Ja. Um überhaupt schon an diesem Punkt zu sein, da muss ja erstmal Körperbewusstsein geschafft werden, damit ich überhaupt weiß, okay, das wäre jetzt gerade mein Körper und nicht mein Ego oder was auch immer. Was würdest du denn da als Übung den Leuten mitgeben jetzt, um ein Körperbewusstsein zu schaffen, um zu lernen, auch jetzt mit dem Essen, vielleicht wenn ich davor stehe, woher weiß ich jetzt, was ist gut für mich oder nicht? Was würdest du da jemandem empfehlen?
Also ich kenne es aus der Meditationspraxis, dass es da Übungen gibt, die nennen sich Körperscan. Also dass du wirklich vom Scheitel runter dein Bewusstsein ganz langsam runterfahren lässt, scannen durch den ganzen Körper und von unten wieder nach oben. Und ganz langsam sozusagen, ne, also einfach da sitzen, okay, ich fühle meine linke Hand, ich fühle meine rechte Hand, ich fühle mein linkes Knie, ich fühle mein rechtes Knie, und so systematisch, ne, alle Punkte des Körpers mit dem Bewusstsein ansteuern. Bei einer Körperschemastörung ist es halt auch so, dass man seinen Körper nicht mehr richtig wahrnimmt. Also wirklich, dass man nicht mehr fühlt oder keinen Bezug mehr zu dieser physischen Ebene hat. Übrigens sind ganz viele, die die so Probleme mit ihrem eigenen Körper haben, auch sehr spirituell veranlagt. Also da gibt es weil es ist einfach klar, wenn man von einer anderen spirituellen Ebene kommt und zum ersten Mal hier inkarniert und dann auf einmal so einen physischen Körper hat, dann ist das sehr ungewöhnlich. Und auch sehr, ne, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis bis sich der Geist dran gewöhnt, hier diese Form zu haben auch. Ne, das ist gerade, wenn man dann irgendwie noch geistig oben sehr angebunden ist und das Physische auch ablehnt, und dann kommt es in so eine Disbalance rein, wo es so wichtig ist, ne, immer wieder zu erden, in den Körper reinzuspüren, barfuß zu laufen.
Ja, einfach das Leben auch anzunehmen, diesen Körper anzunehmen. Das kenne ich auch von mir selber, ich sage immer, Spiel mit Leben und Tod. So, ein Teil will hier sein, der andere Teil will aber gar nicht hier sein.
Ja.
Genau.
Das hat jeder mehr oder weniger bewusst. Ne?
Ja. Ja, dann kommen wir gleich, nächste Frage. Also, auf welcher Ebene sagst du denn, dass eine Sucht entsteht? Also, da sind wir jetzt halt schon ein bisschen reingegangen, aber vielleicht da noch ein bisschen genauer dann zu schauen, weil ja, es ist oft einfach dieses schulmedizinische, okay, jemand will dünn sein und fertig, das war's. Aber ja, auf welcher Ebene würdest du sagen, entsteht denn überhaupt erstmal eine Sucht?
Also auf die Ursprungsebene würde ich sagen, dass es der Geist ist, der sich nach bestimmten Bewusstseinszuständen sehnt. Also ich sehne mich nach Erfüllung, ich sehne mich nach Liebe. So, und diese Sehnsucht wird dann im Physischen kompensiert. Und dann drückt sie sich natürlich auch im Physischen aus. Also das heißt, wenn man dann immer wieder sagt, okay, ich kann innere Erfülltheit nur über den und den Stoff, über die und die Nahrung herstellen und über nichts anderes, also wenn sich sozusagen Suchtmuster so einschleifen, dann wird es halt auch physisch. Ne? Also dann gibt es auch eine physische Repräsentanz von dem Suchtmuster. Und natürlich gibt es in dem Ganzen auch gesellschaftliche Komponenten, wenn es darum geht, dann irgendwelche Bilder zu erfüllen und so. Ne? Aber das ist tatsächlich, würde ich sagen, das ist eher nebensächlich.
Würdest du dann auch sagen, also, dass da auch ein Ursprung einfach in der Kindheit gegeben ist, wo eben irgendein Gefühl im Außen nicht erfüllt worden ist? Und ja, wenn man älter wird, immer noch auf der Suche ist und irgendwann das mit dem Essen oder mit einem anderen Suchtmittel dann versucht zu bekommen, ja, was man damals von seinen Eltern nicht bekommen hat.
Ja, also es ist ja auch inzwischen schon ziemlich gut erforscht, dass Essstörungen ganz oft mit Bindungstraumata zu tun haben, frühkindlichen. Und zum Teil ist es sinnvoll und dienlich, da auch nochmal reinzugehen, zum Teil nicht. Also da muss man schauen, inwiefern man wirklich nochmal Vergangenheit aufwärmt oder ob man das auch jetzt, also ich meine, es gibt ja in dem Sinne keine vergangenen Beziehungen. Wenn du früher als Kind Probleme mit deinem Vater gehabt hast, dann wirst es jetzt mit deinem Ehepartner sein oder deinem Mann. So. Also das sind ja Sachen, die sich, wenn sie nicht aufgelöst werden, die sich einfach weitertragen. Und die Frage ist, okay, auf welcher Spiegelungsebene, sowohl das damals mit dem Vater ist eine Spiegelungsebene, als auch heute mit dem Mann ist eine Spiegelungsebene. Aber auf welcher Spiegelungsebene löst du das? Du kannst es natürlich auch aufgrund aktueller Thematik dann lösen. Und, also jedes Thema, was noch nicht gelöst ist, zeigt sich in deinem Leben. Ja.
Ja, es ist einfach ja, das Gesetz der Resonanz. Alles, was in mir ist oder was doch auch fehlt, ziehe ich auch irgendwo an, damit es mir gezeigt wird.
Und da können wir echt dankbar sein, dass es so ist.
Ja, ich sage auch, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Essstörung bekommen habe, weil es mir dadurch eigentlich auch aufgezeigt worden ist, was mir eigentlich fehlt. Also auch dankbar für Krankheiten oder ja, Krankheiten, wie auch immer, zu zeigen, weil sonst würde man wahrscheinlich den Schritt gar nicht gehen. Ich sage auch immer, ich finde es sehr spannend bei vielen Menschen, es muss immer erst extrem irgendwas passieren, dass die Menschen aufwachen.
Ja, es hat sich halt so eingefahren, die Muster, dass es erstmal ein bisschen Aufrüttelung braucht. Ne, vorher kommen wir halt so ungern aus unserem bequem gemachten Gefängnis raus. Ne?
Das Gefängnis, was man selber sich aufgebaut hat irgendwo.
Ja, und man hat sich so gut eingerichtet da drin, ne, so schöne, bequeme Möbel reingepackt und sich so bequem gemacht, dass es halt, ja, selbst wenn es ein kleines Gefängnis ist und wir uns da aber mit arrangiert haben, ist es halt ja schwierig, da aus der Komfortzone rauszukommen.
Schön. Ja, dann würde ich auch gleich wieder zur nächsten Frage kommen. Wenn du jetzt mit jemandem so einem Einzelcoaching arbeiten würdest, jemand, der ein Problem mit Essen hat, egal welche, wie würdest du denn mit den Leuten arbeiten? Was würdest du da machen?
Also es ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, dass ich schauen würde, meistens fange ich mit so einem Grundkonzept an, okay, wie lange besteht was, in welcher Intensität? Also, dass man so ein ungefähres Framework hat, dass man weiß, also weil es ist ja, es kommen manchmal Leute zu mir, die sagen, okay, ich esse jeden Tag ein Stückchen Schokolade, können wir daran was arbeiten? Dann denke ich mir so, oh du, ich hab in 2 Stunden einen Termin mit jemandem, die seit 20 Jahren Crack nimmt. Ich weiß nicht, ne, also die Problematik, also das, was der Mensch zum Problem macht, kann genau gleich intensiv sein. Also die Schokolade isst, kann sich genauso so daran stören, wie die seit Ewigkeiten irgendwie sich mit harten Drogen zupumpt. Es kommt wirklich darauf an, wie sehr die Einzelne oder der Einzelne seine Inbalance zur Problematik macht und dementsprechend dann auch Handlungen will. Und deswegen ist es halt, okay, jeder hat da andere Ansprüche an sich selbst. Genau, das ist vielleicht erstmal so zum äußeren Framework. Und dann würde ich ganz viel an Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen arbeiten und schauen, was ausgeglichen wird über dieses Suchtmittel. Frag zum Beispiel auch gerne solche Sachen, okay, wie wärest du ohne das? Wer wärest du ohne das? Und wie würde es dir gehen, wenn ich von heute auf morgen dir all deine Kompensationsmechanismen wegnehme? Ne? Also hast du das Gefühl, dass dir was fehlen würde, wenn ich dir dein Suchtmittel wegnehme? Ja? Und dann wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und sagen, ja, stimmt, ich glaube, mir würde das und das und das fehlen. Und dann damit zu arbeiten, okay, gibt es Möglichkeiten, das, was dir dort fehlt, auch auf anderen Wegen zu erreichen? Also, dass wir alle süchtig sind, daran können wir nichts ändern, aber wir können flexibler werden in unseren Süchten. Das ist, wenn wir das Gefühl von Freiheit über dieses und jenes und jenes und jenes herstellen können und flexibel zwischen den einzelnen Sachen wechseln können, ohne auf einen bestimmten Pfad angewiesen zu sein, na, dann würden wir es nicht mehr Sucht nennen, sondern es ist einfach, okay, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Aber wenn wir wirklich nur noch sagen, okay, nur noch wenn ich jetzt hier diese Zigarettenmarke rauche, dann fühle ich mich frei. Na, dann ist es nicht mehr, dann ist es keine Freiheit mehr, dann ist es Sucht auf einmal. Also Sucht entsteht wirklich darüber, dass wir die Flexibilität an unterschiedlichen Wegen nur noch in einem Pfad sehen und da wieder so ein bisschen mehr Spielraum zu schaffen, um einfach ja, zu zeigen, okay, das, was du mit diesem Stoff oder mit dieser Sucht herstellen möchtest, geht auch noch darüber und darüber und damit.
Ja, spannend. Also ich finde auch sehr, sehr individuell, was du auch gesagt hast. Der eine sieht das als ganz, ganz schlimm, irgendwie, dass er als Kind mal hingefallen ist, das ist das Allerschlimmste, und jemand anderes was ganz anderes erlebt, aber was vom Außen her zu sehen viel extremer wirkt, aber wir selber uns ja uns selber ja dazu entscheiden, wie groß wir dieses Thema immer machen, ist auch immer sehr spannend. Ja, weil du jetzt auch mal, also so dieser Heilungsweg, es ist ganz oft, wird gesagt, auch wieder in dieser schulmedizinischen Richtung, eine Essstörung ist nicht heilbar. Beziehungsweise es ist irgendwie möglich, damit zu leben. Es ist möglich, normal zu essen, was halt so von außen normal erscheint. Aber es ist nicht heilbar. Also so, du wirst dein ganzes Leben dich damit beschäftigen. Würdest du das auch so sehen? Oder würdest du sagen, sobald ich das, ja, diesen Wunsch zum Beispiel nach Freiheit, nach Glück oder was auch immer gelernt habe, in eine andere Sucht, also in einem anderen Weg zu suchen, dass es dann damit ja komplett aufgelöst werden kann. Es ist, denke ich, ganz oft eine Frage von vielen, dass sie eben meinen, so, oh ja, ich bin ja sowieso unheilbar.
Was für ein mieses Programm, oder? Zu sagen im Voraus, das und das ist nicht heilbar oder für das und das gibt es keine, also Lösung. Es ist wirklich eine Frage des Bewusstseinszustandes und ich würde sagen, dass alles, ne, auch jede Krankheit, ist prinzipiell heilbar. Es ist bloß die Frage, wie sehr wir uns auf unsere Heilung einlassen, wie viel wir investieren an unserer an unserer Bewusstwerdung und wie sehr wir dann auch, dass zum Beispiel die Schmerzen nicht mehr zum Leid machen. Also wir haben ja die Angewohnheit, wenn da was ist, dass wir dann da, ne, so ein Problem draus machen. Aber da, ja, also das ist wirklich, man darf sich fragen, wer sich sowas ausgedacht hat, das und das ist nicht heilbar und wer daran verdient, wenn Menschen sowas glauben, ne, wenn das, also ich kenne es tatsächlich am ehesten auch von Persönlichkeitsstörungen, dass man sagt, okay, das ist wirklich ein Störungsbereich, bleibt dein ganzes Leben und du wirst nie mehr irgendwie, ne, das ist wirklich wie so ein Damoklesschwert, wie so ein Urteil, wo wenn ein Mensch erstmal diese Diagnose trägt und sich damit identifiziert und sagt so, okay, das bin ich jetzt und das ist Teil meines Lebens, und ich komme davon nicht mehr weg, ist, also, da muss man wirklich schauen, inwiefern man da die Verantwortung an Ärzte und Psychologen abgeben möchte, die sowas über dich behaupten. Also das, ja. Ich habe ja auch Einblick ins psychologische, klinische Arbeiten und da habe ich so oft die Hände über den Kopf geschlagen und dachte mir so, bitte, was um alles in der Welt tut ihr hier? Na, es geht doch darum, den Menschen wieder zu erheben, in seine Kraft zu bringen, ne, wieder bewusst werden zu lassen. Und da sind so viele abhängig machende Strukturen. Wenn jemand mit einer Sucht oder mit einer Essstörung da reinkommt, in eine Struktur, die dann genauso abhängig macht wie die Substanz vorher, also was soll das? Ne, oder, ne, also die ganze Pharmakologie ist ja so aufgebaut. Also wenn wir uns anschauen, die chemischen Formeln von Ritalin oder anderen Geschichten, ne, das sind ja Sachen, die sind zum Teil, also es gibt ja auch Präparate in den Suchtmitteln, also wo es dann zum Beispiel bei Alkohol-Korsakow-Syndrom, dass man dann übergangsweise auch andere Substanzen zur Linderung der Symptome nimmt. Also ich kenne es vor allem auch bei Schmerzpatienten, die einfach intensive Suchtproblematiken von Schmerzmitteln haben. Und da ist wirklich die Frage, okay, wir bekämpfen gerade Gleiches mit Gleichem. Ne? Wir bekämpfen die eine Sucht mit anderen Tabletten oder die eine Krankheit mit anderen Tabletten, die genauso süchtig machen wie das andere und zum Teil sogar noch destruktiver, weil die Veranlagung haben, ne, wenn wir in unserer ursprünglichen Kernproblematik sind, dann sind wir in der Lage, einzutauchen und zu schauen, was für ein geistiger Hintergrund steckt da drin. Wenn wir das aber mit pharmakologischen Mitteln irgendwie noch abdämpfen, dann kriegen wir gar nicht mehr mit, was da eigentlich dahinter steht. Also da geht der Bezug zu dir selbst noch mehr verloren. Und ich möchte es gar nicht alles verteufeln. Es gibt wunderbare Medikamente, die über einen bestimmten Zeitraum eine Hilfestellung bieten können. Definitiv nicht alles, was aus der Medizin kommt, ist... Also es gibt einfach unglaublich gute und hilfreiche Ansätze und sie sind immer nur Krücken, die so lange dienlich sind, bis du selber wieder gehen kannst. Und manche Krücken werden halt von den Menschen dafür eingesetzt, gar nicht mehr zu laufen, sondern sich nur noch auf die Krücken zu stützen. Und dann leben wir geistig amputiert irgendwie im Rollstuhl und kommen gar nicht mehr voran.
Ja. Es ist ja auch oft bei einer Essstörung, dass da auch so ein depressives Verhalten mit dabei ist. Also ich kann so von aus meiner Sicht einfach nur sagen, nach außen hin strahlt man und es ist alles gut, aber innerlich ist eigentlich ja sehr depressives Verhalten. Und da ist ja auch ganz oft, dass dann irgendwie Antidepressiva oder irgendwelche Mittel einem verschrieben werden, wo man dann auch wieder denkt, so kommt man halt wieder was am Außen, okay, jetzt geht es mir wieder gut, aber dann bin ich abhängig davon, weil nur mit diesem Mittel kann es mir gut gehen und nicht einfach nur mit mir selber. Anstatt jetzt irgendwie solche Mittel unbedingt zu sich zu nehmen, was würdest du denn da jetzt so empfehlen? Also ich würde wahrscheinlich, oder was ich mache, ist sehr viel Meditation, einfach so mit sich selber beschäftigen. Würdest du das auch empfehlen oder was für eine Meditationstechnik, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Art und Weisen, was man machen kann, um einfach wirklich in sich zu schauen und zu schauen, was fehlt mir denn eigentlich? Was würdest du denn da so empfehlen oder was man so machen sollte?
Also ich würde erstmal mit Selbstehrlichkeit beginnen, ne? Dass man dieses Eingeständnis hat, okay, ich fahre gerade eine Spur in meinem Leben, führt mich nirgendwo hin, macht mich innerlich kaputt. So. Ganz oft sind auch, wenn man mit Essen kompensiert, hat es auch ganz oft mit Energiemangel zu tun. Also Depression ist gleich Energiemangel und dann natürlich auch die Kompensation, die Sucht und dann vielleicht die Essproblematik. Also das ist schon eine Sache, die miteinander verknüpft ist. Und da würde ich wirklich einfach jedem empfehlen, okay, schaut, was gibt euch Energie in eurem Leben? Ne, wo habt ihr das Gefühl, okay, da geht mein Herz auf, da kriege ich Energie, da spüre ich die Lebensfreude, da pulsiert mein Körper, da bin ich irgendwie lebendig. So. Und das halt aber in flexiblen Bereichen, ne? Über den Weg, über den Weg, über den Weg. Es muss ja nicht immer, ja.
Weil du es jetzt gerade sagst, finde ich auch ganz spannend. Weil du meinst, man hat zu wenig Energie. Also was mir sehr oft aufgefallen ist, ist, dass ich zu viel Energie hatte. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe so viel Energie, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich erlaube mir gar nicht glücklich zu sein oder ich erlaube mir gar nicht diese Energie in was Schönes zu verwandeln, sondern weil ich gerade so viel Energie habe, stecke ich das ins Essen, damit ich mich dann wieder schwach fühle.
Also ja, also du hast viel Energie und du arbeitest mit deiner Energie gegen deine Energie. Also ne, du investierst die Energie, um die Energie selber zu unterdrücken. Und das ist natürlich was, wo letztlich dann auch energielos, also ne, wenn du die dafür verwendest, dass du gegen dich arbeitest, dann führt es auch in der Energielosigkeit, auch wenn eigentlich viel Energie da ist. Und das machen wir sehr oft, dass wir, wenn eigentlich ein Überschuss da ist und es eigentlich sprüht und man das Gefühl hat, man kann es nicht ausrichten, ne, man kann es nicht richtig lenken, weil einfach und man das dann verwendet, um sich ein bisschen runterzudämpfen, abzustumpfen, ja, dann ist es halt die Frage, okay, wie sehr bist du im Frieden mit deinem Strahlen, im Frieden mit dem, wenn du richtig energetisch bist. So.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also, ja, ich merke das schon bei mir selber, dass es mir immer noch nicht so einfach fällt, einfach zu akzeptieren oder zu sagen, hey, ich habe so viel Kraft und das ist richtig schön, aber ja, manchmal weiß ich gar nicht, wohin damit. Also diese Ausrichtung wirklich zu fokussieren, zu sagen so, hey, es ist richtig schön, so viel Energie zu haben und das darf ich auch. Und es, also diese Erlaubnis auch, ich darf glücklich sein und es darf auch alles schön sein, was ja in der Kindheit einfach oft oder auch in der Gesellschaft man ja ganz oft sieht, ja, es kann ja nicht alles schön sein, es kann ja nicht alles glücklich sein, es muss ja immer irgendwie was Schlechtes da sein. Und ja, diese Programmierung auch wieder ja, zu entdrehen.
Genau, das Leben ist hart und man muss es sich hart erarbeiten, dass man hier irgendwas erreicht. Ja, ja. Das sitzt halt, es sitzt unglaublich tief und es sitzt auch im Körper. Ne? Und wenn wir da den Bezug zu unserem Körper, der Zellerinnerung im Körper nicht mehr haben, so dann, ja, da fehlen einfach wesentliche Elemente in der Kommunikation zu dir selbst, wenn wir da diese Ebene so ablehnen. Und dann ist es halt sehr leicht, in Muster reinzufallen, die die Gesellschaft irgendwie meint, mit der sie sich dich prägen soll. So, das sind Geschichten, die wir uns immer wieder selbst erzählen, an die wir angefangen haben, irgendwann zu glauben.
Ja. Mhm. Und weil du vorhin meintest, dass viele Essgestörte eigentlich sehr spirituell sind. Also einerseits, wieso sagst du das? Ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum du das meinst. Aber jetzt einfach so noch für die anderen, warum meinst du denn das?
Naja, weil es eine Schwierigkeit ist, seinen Körper zu akzeptieren. Und ganz, ganz viele, die von der spirituellen Ebene kommen und noch nicht so viele Erfahrungen in dem physischen Bereich haben, einfach sich erstmal an den Körper und das Körperliche gewöhnen müssen. Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn du deinen Körper ablehnst, gehst du automatisch in spirituelle Bereiche. Also es drückt dich quasi aus den unteren Chakren irgendwie raus nach oben und dann vergeistigst du oder verspiritualisierst du. Das ist natürlich auch nicht die Lösung. Ne? Letztlich geht es ja darum, Spiritualität zu verkörpern, wirklich reinzubringen. Ne? Und trotzdem bietet einfach die Spiritualität ganz viel Flucht auch für Menschen, die mit sich, ihrem Leben und der Welt, ihrem Körper nicht mehr zurechtkommen. Und da muss man sehr aufpassen, wenn die Spiritualität selber zur Sucht wird.
Dankeschön. Ja, es ist ja, sehe ich auch ganz oft in dieser spirituellen Szene, dass da ja, die Menschen irgendwo da oben rumschweben, aber wir haben uns ja ausgesucht, hier in diesem Körper zu sein und da ist ja genau die Aufgabe, genau, ja, das zusammenzufügen, das Materielle und das Spirituelle. Genau, einfach dann gleich noch so zur Erdung, weil du ja meinst, so dieses Spirituelle, man fliegt ja eben davon. Was würdest du denn ja als Erdungsübungen empfehlen oder was ist denn überhaupt Erdung für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist?
Also vielleicht fange ich damit an. Ich wusste es lange auch nicht. Viele Leute haben immer so von Erdung gesprochen und war mir echt, ich war so unterwegs, dass ich selbst mit dem Begriff nichts anfangen konnte. Und also es geht darum, dass du wirklich ganz mit deinem Bewusstsein runtersackst, ne, bis in das unterste Chakra. Und dass du die meisten, die oben offen und unten geschlossen sind und die körperliche Ebene ablehnen, spüren zum Beispiel den Bauchraum gar nicht so sehr oder die Beine nicht so gut, spüren sich so wie Herz aufwärts, so hier kriege ich mich mit, so in dem Bereich, aber da unten fühle ich gar nicht mehr, dass das Teil von mir ist. Und da ist es definitiv dann nicht geerdet. Und das heißt, mit seinem Bewusstsein wirklich, ne, seine Genitalien fühlen, den unteren Bauch fühlen, die Beine fühlen, und erstmal nur das Bewusstsein darin halten. Also eine andere schöne Übung zur Erdung ist, sich mit dem Erdkern zu verbinden, also ne, mit der, in der Natur zu sein, mit Mutter Gaia zu kommunizieren, sich in den das Bewusstsein, es gibt so eine Übung, kann man sich vorstellen, das Bewusstsein geht wie eine Schnur runter von deinem untersten Chakra bis zum Erdkern. Und du verbindest den Erdkern, ne, das Zentrum dieser Erde, mit deinem Wurzelchakra. Und das ist dann wirklich, also so wie du dich oben anbinden kannst, kannst du dich auch unten anbinden. Und wenn du das hast, dann heilst du die Welten und bringst es zusammen. Himmel und Erde.
Wenn du magst, fände ich es richtig schön, wenn wir die Übung kurz zusammen machen. Also wenn du das
voll gerne
würdest, dann können einfach jetzt mal alle kurz mitmachen und selber vielleicht mal sehen, ob sie überhaupt eine Erdung spüren können.
Ja. Soll ich das kurz anleiten?
Genau.
Wenn du magst. Okay. Schön. Ja, also wir dürfen erstmal wahrnehmen, wie wir da sitzen. Und den Boden unter dem Gesäß und unter den Füßen wahrnehmen. Die Schwerkraft wahrnehmen. Und wenn du magst, darfst du dir vorstellen, wie dein Bewusstsein langsam in deinen Bauchbereich wandert. Spürst, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Spürst in deine Oberschenkel, Knie, Waden und Füße. Und bittest innerlich auf Erdung, dich reinsinken zu lassen. Dass du in deinem Körper ganz ankommst. Und wenn du magst, kannst du dir vorstellen, wie ein goldenes energetisches Band deine Wirbelsäule runtergeht. Ein Energiestrom vom ersten Wirbel bis runter und dieses Band von deiner Wirbelsäule sinkt tiefer über deinen physischen Körper hinaus und sinkt in die Erde hinein, verbindet sich mit der Erde. Und kommt dann ganz schnell im Erdkern an und du spürst, als Teil deines energetischen Körpers im Erdkern ruhend, dich hier sitzen, verbindend mit dem Zentrum der Erde. Und du spürst die Kraft, die aus der Erde kommt. Spürst deinen Körper, wie er aufgebaut ist aus Wasser. Erde, Luft und Feuer, alle Elemente in deinem Körper, von der Erde geschenkt. Und jetzt, da du weißt, wie es sich anfühlt, mit der Erde verbunden zu sein, mit dem Erdkern, kannst du immer wieder, wenn du es brauchst, dieses Gefühl in dir aufrufen, wenn du das Gefühl hast, wieder zu sehr irgendwo und nirgendwo herumzuschweben. Anker dir diesen Zustand. Und wenn du magst, dann lege deine Hände auf den unteren Bauch. Und spür nochmal die Kraft, die aus diesem Zentrum kommt. Der Energiestrom aus deiner Wirbelsäule mit dem Erdkern verbunden. Und über deinen Kopf hinaus. Mit den himmlischen Höhen der Sonne verbunden. Und mit all diesen Empfindungen kehrst du langsam zurück. Nimmst 2, 3 tiefe Atemzüge. Kommst ganz bei dir an, bewegst deinen Körper vielleicht ein wenig und spürst, was in dieser kurzen Zeit gerade alles zu dir eingeflossen ist.
Das war schön. Danke dir auf jeden Fall dafür.
Ja, sehr gerne.
Ja, super einfach eigentlich, solche Übungen zu machen. Oder auch mit dem Barfußlaufen. Ich merke auch immer, die Natur tut mir so gut, einfach wirklich immer wieder hier auf der Erde anzukommen. Also kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, wirklich, ja. Du hast dir ausgesucht, herzukommen. So geh in die Natur und verbind dich auch damit.
Ja. Und das ist wirklich, sich immer wieder gewahr zu werden, okay, es war meine Entscheidung. Was war mein ursprünglichster Impuls, sich hier zu inkarnieren, hier auf diese Welt zu kommen? Ne? Und immer wieder da reinzugehen und zu sagen, okay, es war meine Entscheidung, ich wollte das so, mit allem, was dazugehört. Ne, egal wie schmerzhaft es ist, aber immer wieder dahin zu gehen und zu sagen, ja, dieses Ja zum Leben, ne, Ja zum Hiersein, das ist was, das müssen wir jeden Tag machen, immer wieder, jeden Tag, weil es sich sonst verflüchtigt irgendwie. Ne, das ist auch so, wie eigentlich müsste man sich in Beziehungen jeden Tag neu das Ja-Wort geben. Ne, aber wir glauben, das ist einmal gesagt und dann braucht man es nicht mehr. Nein, sowas braucht immer wieder, jeden Tag dieses Ja zu dir und deinem Leben.
Wir sind ja auch im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit.
Genau.
Das ist eigentlich die ganze Zeit immer wieder. Genau, dann noch eine letzte Frage. Mal schauen, vielleicht auch noch eine dann. jetzt für jemanden, der noch nicht wirklich spirituell ist oder sich mit diesen ganzen Dingen jetzt gerade zum ersten Mal auseinandersetzt. Was würdest du ihm denn jetzt empfehlen, als allerersten Schritt zu machen? Also so, ich habe eine Essstörung, ich interessiere mich sehr dafür, ich spüre den Ruf danach, wirklich ja, tiefer zu gehen, aber jetzt das und das und das und das alles schon zu machen, damit kann ich noch nicht. Was würdest du denn so die ersten zwei Schritte, was denn so eine Person machen könnte?
Also erstmal ist es gar nicht das Ziel, irgendwie spirituell zu werden oder anders zu werden, als so, wie du gerade bist. Na, es ist, ja, also das Erste vielleicht, akzeptiere das, wo du gerade stehst, mit allem, was dazugehört. Ne? Fang an, diesen Druck der Veränderung rauszunehmen. Die meisten haben so einen starken inneren Antreiber und peitschen sich die ganze Zeit in ihre Veränderung und sagen, so muss es sein und so darf es nicht sein und da muss ich hin und das muss ich verändern und so. Und erstmal stopp. Ein- und ausatmen, schau, wo du gerade bist. Kannst du das, wo du gerade bist, akzeptieren? So. Und erst, und das ist wirklich so ein wichtiger Schlüssel, Veränderungen wachsen nur auf der Basis der Akzeptanz. Wenn du deine Situation nicht akzeptieren kannst und dich versuchst, irgendwie Veränderungsimpulse durchzupeitschen, das wird nicht funktionieren. Du wirst das, die Empfindung deiner Unzufriedenheit mit in die Veränderung reintragen. Also wenn du wirklich ne, so unzufrieden bist und was verändern möchtest und aus der Unzufriedenheit oder dem Mangel diese Veränderung vornimmst, dann setzt sich das einfach fort. Also das Erste, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist erstmal innezuhalten und zu schauen, wie kann ich in Frieden kommen mit dem, was gerade ist und wie kann ich den Druck rausnehmen aus diesem Impuls, mich wirklich irgendwie ne, innerlich anzupeitschen in diese oder jene Richtung.
Ja, der große Drang nach Perfektionismus.
Ja, ne, es ist gerade was die anorektischen Sachen anbetrifft, ist es ja sehr darauf, also das ist sehr stark verbunden auch mit Perfektionismus und einen Wunsch, ne, perfekt auszusehen, alles perfekt zu machen. Es ist sehr penibel, sehr genau, sehr strukturiert auch, unglaublich kontrollierend auch, also die meisten, die anorektisch sind, haben auch ein absolutes Kontrollthema, nicht nur über sich und ihr Gewicht, sondern auch über die ganze Welt und das Leben. Und da zu versuchen, irgendwie, ne, dass da ein bisschen mehr Luft reinzugeben. Nein, das Leben funktioniert auch, wenn ich die Zügel aus der Hand gebe und nicht mehr alles kontrolliere. Das Leben funktioniert sogar noch besser, wenn ich nicht mehr alles kontrollieren möchte.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ja, diese Magersuchtzeit hatte ich auch, aber nicht sehr lange. Bei mir ist es Bulimie gewesen. Mhm. Und ich hatte auf jeden Fall auch sehr, sehr, ich immer noch teilweise, würde ich sagen, dass es vorbei ist. Aber diesen Drang, alles perfekt zu machen, perfekt auszuschauen, allen ja, zu gefallen. Und ja, auch diese Kontrolle, dass ich kontrollieren möchte, ja, auch bei anderen, dass ich irgendwie sage, so, wenn ich jetzt da bin, dann möchte ich entscheiden, wie diese Situation irgendwie ist. Also auch sehr großer Kontrolldrang. Und ja, diese, also ich sage mir immer auch diese Affirmationen, ich lasse los und ich gehe ins Vertrauen. Mhm. Lass die Kontrolle los und ich vertraue dem Leben.
Ja.
Weil es, ja, es bringt einfach gar nichts zu versuchen, sich irgendwo reinzudrängen, was einfach nicht man selber ist. Sondern einfach wirklich zu vertrauen. Deswegen mache ich jetzt auch gerade diesen Kongress, weil der Impuls kam und jetzt mache ich das halt.
Ja, voll gut, dass du da vertraust, dass da alles kommt.
Ja.
Ja.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Also du würdest aber eher sagen, dass bei der Magersucht diese Kontrolle da ist. Also ich kann das jetzt nicht so gut vergleichen, weil also ich sehe es halt einfach nur bei mir.
Ja.
Aber ich muss sagen, bei mir jetzt mit der Bulimie habe ich schon einen sehr, sehr großen Kontrolldrang. Und
Ja, also ich würde sagen, dass ja, im bulimischen Bereich. Also, okay, sagen wir es mal anders. Wer von den Menschen, die du kennst, glaubst du, hat nichts mit dem Thema Kontrolle zu tun? Es haben wirklich sehr viele dieses Thema in der einen oder anderen Stärke ausgeprägt. Und ja, also bei Bulimie ist halt dieses, okay, ich möchte den Körper und das Körperliche kontrollieren. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir geistig diesen Körper noch nicht ganz steuern können, so wie wir es vielleicht wünschen. Ja.
Okay, also eher so auf dieser körperlichen Ebene auch. Ja.
Ja.
Ich würde auch sagen, so jeder zweite oder jeder dritte hat ein Problem auch mit Essen, auch wenn es vielleicht einem gar nicht so bewusst ist, dass
Ja.
man ja, sich eigentlich mit irgendwelchen Wesen oder Dämonen, wie auch immer, schon verbunden hat und immer genau die Schokolade essen muss oder das essen muss. Und jetzt vielleicht, ja, derjenige ist normalgewichtig und übergibt sich nicht, also hat er damit kein Problem, sagt man dann im Außen. Aber ich würde auch sagen, so jeder, und das ist auch vorhin gemeint, dass so jeder ist irgendwo süchtig nach seinen Sinnen. Auf irgendeine Art und Weise spielt sich das halt aus. Und beim Rauchen sagt man, es ist ja nicht so schlimm oder das und das ist schlimm. Aber ja. Ich würde auch sagen, so dieser Kongress ist an sich auch für alle Personen auch gar nicht so nur Essstörungen, weil das man auf alles beziehen kann.
Definitiv. Wir haben halt echt eine sehr pervertierte Form über Normalität und Standardisierung. Also all das, was im Normbereich liegt, ist ja einfach ein statistisches Mittelmaß, was wir errechnet haben. Ne? Und das bildet aber so wenig, naja, also es trifft so wenig auf den Einzelfall zu, ne, weil da einfach ein statistisches Mittelmaß kann noch nichts darüber sagen, okay, wie krank was ist oder wie normal oder nicht normal was ist. Es hängt doch damit zusammen, wie sehr man selber damit in Frieden ist oder nicht. Aber die Psychologie, ist halt so konzipiert, dass sie ja, in hohen Gremien durch Statistik festlegt, was ist krank, was ist gesund. So, wie krank ist das denn?
Ja, das ist genau das. Also auf sich, ich habe mich auch immer unnormal oder abnormal gefühlt. Und das Spannende war ja auch, als ich das dann zum ersten Mal erzählt habe, kam nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, weil für mich ist einfach so ein riesiges Thema war und für die Person so, ja, okay, und? So. Und für die Person ist es so von außen so, ja, okay, nicht so schlimm, man kann da ja was machen. Und für mich einfach so ein Riesenthema, als würde ich niemals in meinem Leben, ja, geheilt werden. Das ist auch sehr spannend, wie man selber sich da so was Großes aufbaut, was vielleicht gar nicht so groß ist. Ich glaube, das war's dann. Ja. Ich würde noch, wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt gerne noch mehr von dir hören möchte oder vielleicht auch so ein Einzelcoaching mal mit dir machen möchte?
Im Internet zum Beispiel. Ja, YouTube, ich habe eine Homepage. Überall. Man findet mich überall, wo man mich sucht.
Also ich verlinke dann einfach mal unten so deinen YouTube-Kanal, deine Webseite, genau. Also falls du den Robin irgendwie mehr ja, sehen möchtest oder dich einfach mal wirklich in Kontakt gehen möchtest, kannst du es dann da machen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir.
Ja, sehr gerne.
So schönes Wissen wiederbekommen.
Ja, danke dir.
Hallo, du Liebe oder du Lieber. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Als kleine Erinnerung, meine ganze Arbeit, die du finden kannst, läuft über Spendenbasis, ist damit komplett kostenfrei. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du eine Kleinigkeit geben würdest, damit ich einfach in Zukunft weiter an meinen Projekten arbeiten kann. Danke dir schon mal. Und ansonsten folgt mir sehr gerne auf YouTube, Telegram oder Facebook. Und falls du es noch nicht getan hast, trag dich auch sehr gerne in meinen Newsletter ein. Danke dir und bis zum nächsten Video.